Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich habe seit einigen Jahren ein Hobby. Ich habe leider ganz viele Hobbys, aber eins Besonderes, einige wissen das, ich versuche, die englische Sprache zu lernen. Man hat das ja mal irgendwann angefangen, in meinem Fall in der Realschule, und dann ist das irgendwie verschütt gegangen und dann habe ich das wieder entdeckt. Und das macht mir richtig Spaß. Ich merke allerdings auch, ich bin einfach kein Sprachgenie. Ich vergesse die Vokabeln immer wieder und dann mit der Grammatik, auch wenn ich das alles verstanden habe grundsätzlich und 100-mal gelesen habe, haue ich dann doch wieder live alles durcheinander. Aber immerhin, ich kann schon englische Bücher lesen, auch die englische Bibel, und verstehe es auch. Das ist schon mal ganz cool. Und immer wieder muss ich auch mal beruflich in Englisch korrespondieren. Ihr wisst ja, dass wir als Gemeinde Kindergärten in Myanmar unterstützen, und Burmanesisch kann ich nicht, aber Englisch schon, und das ist da die zweite Amtssprache, und deswegen schreibt man sich da mal in Englisch. Das ist dann auch immer ganz interessant, da kann man dann das Ganze praktizieren. Oder auch mit der Gemeinde Bellman Chapel in Exeter, mit der wir ja ein Austauschprogramm haben. Ihr wisst vielleicht, der David ist gerade da und die Jana, mit denen muss man auch ab und zu mal schreiben, wie geht's den Leuten, was gibt's Neues. Und jetzt hat sich letzte Woche Folgendes ergeben, und zwar hat die Gemeinde angefragt, ob sie auch mal Leute hier hinschicken könnte, also englische Menschen, die Deutsch sprechen können oder lernen wollen. Und dann haben wir erstmal im hauptamtlichen Team, HM-Team heißt das bei uns, also die Pastoralreferenten, die haben mal darüber diskutiert, ob das geht, haben da so ein Papier vorbereitet, das bringen wir jetzt in die Gemeindeleitung ein, und dann müssen wir mal gucken. Und ich habe dann dem Simon Richards, so heißt der Koordinator dieses Programms, dann einfach mal den Zwischenstand gemailt, und hier wurde mir mein mangelndes Englisch mal wieder zur Falle. Denn manchmal, da kann ein winzig kleiner Fehler in einem Wort die totale Irritation auslösen. Und im besten Fall ist das lustig. Und das war hier sogar auch so. Und zwar habe ich einen ganz kleinen Fehler gemacht. Und jetzt würde ich mal, das habe ich geschrieben. Dear Simon, this week we discussed your request at our staff team meeting. So, einige haben schon gerafft. Manche können ja besser Englisch als ich. Wo liegt der Fehler? Außer, dass man eigentlich im Englischen einen Briefanfang nach dem Komma immer groß anfängt. Aber das ist jetzt wirklich ein Detail. Sondern es gibt einen Fehler in einem Wort. Wer hat ihn entdeckt? Wo sind die Englischexperten unter uns? Staff, ja? Staff. Steff. Eigentlich habe ich da nicht Staff geschrieben, ja, sondern ich habe da Steph geschrieben. Steph wird das nämlich gesprochen. Und Entschuldigung, Staff wird es gesprochen. Danke. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Und das heißt übersetzt so viel wie Krempel. Ja, Material, Zeug. Und Simon musste also verstehen, dass ich seine wichtige Anfrage mit in unserem Krempel- und Materialteam genommen habe und wir das da beraten haben. Ja? So ein Team gibt es aber nicht in unserer Gemeinde, oder arbeitet da jemand mit? Also was ich meinte war natürlich, jetzt muss ich wieder gucken, wie es aussieht, Staff, ja, das, nach meinen Informationen nicht. Ja. Aber das könnten wir dann später mal diskutieren. Also eigentlich ist es das Staff-Team. Ja. Man müsste noch mal gucken. Auf jeden Fall, das wäre richtig gewesen. Ja, nicht das Krempel-Team, sondern das Staff-Team, das Mitarbeiter-Team, also der Stab, das Stabsteam. In dem Fall wären das die hauptberuflichen Mitarbeiter unserer Gemeinde. Und so hätte es eigentlich heißen müssen. Ich habe das dann gemerkt, nachdem er mir geantwortet hat. Der Engländer sagt ja dann auch nichts. Ne? Da habe ich mir mein Mail nochmal durchgelesen und habe gedacht, oh nein. Ja, und habe zurückgeschrieben, oh, sorry, ich meinte natürlich unser Staff-Team, also mit A. Und ich habe nur gedacht, es gibt schon interessante Vokabeln im Englischen und der hat sich wahrscheinlich gedacht, oh Mann, the Germans, ja, die versuchen's. Also eine kleine Anekdote. Es gibt im Englischen auch ganz interessante Redewendungen. Und es gibt sogar ein Podcast vom BBC, das heißt The English We Speak, also das Englisch, was wir heute sprechen, da wird quasi jeden Tag eine neue verrückte Redewendung vorgestellt. Das haben wir im Deutschen ja auch, ne? Zur Idiome, ja, Dinge, die man sagt und die man gar nicht verstehen kann, wenn man nicht in der Sprache aufgewachsen ist. Zum Beispiel, ich habe da noch ein Eisen im Feuer. Ne, da wissen wir ja alles, was gemeint ist. Übersetzen ist schwierig. Und ich habe folgendes Idiom letztens gelernt. To take something for granted. Weiß jemand, was das heißt? Das ist also auch eine Redewendung, kann man nicht eins zu eins übersetzen. Aber was heißt die Übersetzung? Da hinten haben wir eine Meldung. Ja, so, genau. Etwas für gegeben betrachten, etwas als selbstverständlich nehmen. Das, wenn man das in der Beziehung sagt, dann du nimmst mich für selbstverständlich, dann stimmt da irgendwas nicht. Das ist so ein Ausspruch, der oft, nicht immer, aber auch im Negativen verwendet wird. Man nimmt das einfach für selbstverständlich oder als gegeben hin. Das ist die Redewendung, die dahinter steht. Und damit sind wir bei dem Psalm 136, den wir gerade auszugsweise gemeinsam gebetet haben. Psalm 136 in der jüdischen Tradition, das große Hallel, der große Jubelgesang, ja, ein Jubelgeschrei, ein Dankpsalm, gemeinsam gesungen, so ähnlich wie wir, nur mit Melodie. Und in diesem Psalm wird ja einer höheren Macht gedankt, dem Herrn, Jahwe, J-H-W-H, dem, der ich bin, dem wird immer gedankt und es wird immer wiederholt, deine Güte, also Gottes Güte, währet ewiglich. Wenn man an so eine Macht glaubt, wenn man ihn akzeptiert, man muss das natürlich nicht. Und das ist eine Frage der Einstellung. Wenn man alles, was man ist oder was du erlebt hast oder was du besitzt, wenn du das alles als selbstverständlich nimmst, vielleicht sogar als etwas, was dir ja sowieso zusteht, dann kannst du mit so einem Psalm 136 nicht viel anfangen. Dann ist das so eine richtig öde Leier. Wir haben ja nur einen Auszug gelesen, ne? Aber 26 Mal kommt der Refrain, denn seine Güte währet ewiglich, nach Luther. Wenn du alles in deinem Leben als selbstverständlich voraussetzt, eventuell sogar noch als normal betrachtest, als berechtigt, dann wird dieser Song des Alten Testamentes nie dein Lieblingshit. Er kann auch nicht deine Lebensmelodie bestimmen. Du wirst dich sogar über den Musikgeschmack von Leuten wundern, die diesen Song singen, weil er nichts mit dir macht, weil du alles als selbstverständlich voraussetzt. Du wirst die ständige Wiederholung der Grundaussage zwar mitsprechen können, aber du wirst sie nie wirklich verstehen können, weil sie fällt nicht in dein Herz. Sie kann keine Tiefenwirkung in deiner Seele entfalten, weil sie nichts mit dir macht. Was musst du tun, damit diese Aussage, denn seine Güte währet ewiglich, eine Tiefenwirkung entfalten kann, eine Lebensmelodie werden kann? Und ich glaube, jeder Mensch muss zunächst erstmal Gott als Herrn und als König akzeptieren. Wenn wir die ersten Verse lesen, die Einleitung zu dem Psalm, dann wird das deutlich. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich. Das ist erstmal eine Grundaussage. Das ist die Einleitung. Gott ist ein freundlicher Gott. Er ist uns Menschen freundlich zugewandt. Dank dem Herrn, dem Gott aller Götter, dem Herrn aller Herren, der allein, kein anderer, der allein große Wunder tut. Er wird hier als der wahre, als der lebendige Gott vorgestellt. Der Gott aller Götter ist so eine Redewendung. Für Gott gibt es überhaupt keine Götter. Er ist der einzige wahre Gott. Götter sind Erfindungen von Menschen. In der Bibel spottet er über diese Götter. Aber er ist kein Götze. Er ist nicht eine Erfindung der Menschen, er ist der Erfinder der Menschen. Und dieser Gott proklamiert hier am Anfang dieses Psalms durch den Psalmschreiber erstmal einen Absolutheitsanspruch. Ich bin es. Ich bin freundlich, aber ich bin es. Es nützt ja auch nichts, wenn es ihn nicht gäbe. Dann nützt uns ja auch nichts seine Freundlichkeit. Ja, Gott kann nur freundlich sein, weil es ihn gibt. Er möchte, dass Menschen ihm von ganzem Herzen, mit all ihrer Kraft, mit all ihrem Verstand glauben, nachfolgen. Und ich glaube, nur wer das tut, der kann wirklich Gottes Freundlichkeit erkennen. Nur wer Gott liebt, wer Gott vertraut und an ihn glaubt und erkennt, dass seine ganze Existenz, alles, was er hat und alles, was er ist, von Gott kommt, der kann dieses Lied wirklich verstehen. Wer das nicht tut, der muss sich die Frage ja auch stellen, worauf sein Leben aufgebaut ist. Worauf ist dein Leben aufgebaut? Auf den Zufall? Oder auf deine eigene Kraft? Oder auf deine Eltern? Oder einfach nur Glück gehabt, weil du in Deutschland geboren bist? Und zwar nach dem Krieg, in eine Friedenszeit hinein? Wem schreibst du deinen Schutz, deine Bewahrung, deinen Besitz, deine Gesundheit, auch deine Krankheit? Wem schreibst du das zu? Das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Wem schreiben wir das zu und was macht das mit uns? Für den Songschreiber hier ist es Gott und für mich auch. Für mich auch. Ich schreibe alles, was ich bin, was ich habe, was ich geschenkt bekommen habe, Gott zu. Manchmal vergesse ich das, dann muss ich mich wieder daran erinnern. Aber grundsätzlich mache ich das. Von Gott kommt alles, zu Gott strebt alles hin. Und deswegen lautet meine erste Aufforderung heute Morgen: Lerne diesen Gott persönlich kennen. Suche ihn. Glaube an ihn. Entdecke ihn. Er ist der Gott der Götter, der Herr aller Herren. Er allein tut große Wunder. Folge ihm nach. Werde ein Nachfolger dieses Gottes, ein Nachfolger von Jesus Christus, weil Gott sich in Jesus Christus am deutlichsten offenbart. Wer Jesus nachfolgt, der kann diesen Psalm nachvollziehen, wobei auch wir als Nachfolger immer wieder herausgefordert sind, unser Leben aus Gottes Hand zu nehmen. Das ist ein großer Unterschied, ob man Gott als Herrn akzeptiert oder alles für selbstverständlich nimmt. Und manchmal geht es uns als Nachfolger Gottes auch so, wir nehmen manchmal auch alles für Selbstverständnis. Und ich möchte uns heute Morgen, wenn wir diesen Psalm betrachten, auffordern: Don't take your life for granted. Nimm dein Leben nicht als selbstverständlich. Wenn wir jetzt in den Psalm tiefer einsteigen, dann werden wir drei Dinge erkennen, die nicht selbstverständlich sind. Das erste ist in den Versen 5 bis 9, Gott ist der geniale Schöpfer. Das zweite, was wir erkennen können, ist, dass Gott der starke Retter ist. In 10 bis 15. Und das dritte, was wir erkennen können, und da wird der Schwerpunkt der Predigt liegen, ist, dass Gott unser Heimatgeber ist. Die Verse 16 bis 22. Steigen wir also ein. Gott ist der geniale Schöpfer, der die Himmel mit Weisheit gemacht hat. Denn seine Güte währet ewiglich. Der die Erde über den Wassern ausgebreitet hat. Der große Lichter gemacht hat. Der die Sonne den Tag zu regieren, den Mond und die Sterne die Nacht zu regieren. Wow, seine Güte währet ewiglich. Nachfolger des lebendigen Gottes wissen, dass die Schöpfung, alles das, was wir in der Natur sehen, von ihm kommt. Sie wissen, es ist kein Zufall. Es hat sich da nicht irgendwas zusammengestellt, denn Gott hat nichts dem Zufall überlassen. Er hat die Zeit eingeführt. Er hat Regelungen geschaffen. Er hat weise geordnet. Er hat einen 7-Tages-Rhythmus vorgeschlagen, oder nicht vorgeschlagen, sondern geschaffen und hat schon mal mindestens einen freien Tag installiert, damit Menschen keinen Burnout bekommen. Er hat alles weise geordnet. Nachfolger des lebendigen Gottes wissen das. Und sie wissen auch, dass das naiv klingen kann. an Gott, den Schöpfer, zu glauben, heute, ja, ist das noch ein vernünftiger Glaube? Die Bibel ist da ziemlich deutlich. Sie sagt es umgekehrt. Sie sagt, wer nicht an Gott, den Schöpfer, glaubt, der ist naiv. Und Paulus drückt das in ziemlich krassen Worten aus in Römer 1, Vers 20. Er sagt, weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen, alle Menschen, sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät, dass er der König ist, mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Sie haben also keine Entschuldigung. Obwohl sie Gott kannten, ehrten sie ihn nicht als Gott und dankten ihm nicht. Ihre Gedanken liefen ins Leere und ihren unverständigen Herzen wurde es finster. Sie gaben sich für besonders gescheit aus und wurden dabei zu Narren. Also die Bibel dreht den Spieß quasi um. Wer Gott nicht als Schöpfer akzeptiert, der ist naiv. Und dann schreibt er weiter in 25, sie tauschen den wahren Gott gegen ein Lügengespinst ein. Das kann natürlich auch ein Gedankengebäude sein. Sie haben die Geschöpfe geehrt und angebetet, anstatt den Schöpfer. Gepriesen sei er in Ewigkeit. Amen. Oder seine Güte währet ewiglich. Gott ist der geniale Schöpfer. Nachfolger diesen Gottes erkennen das und wissen das und danken ihm dafür, dass er uns ein Wohnzimmer eingerichtet hat. Ja, mit vernünftigen Zeitplänen, mit verschiedenen Klimazonen, mit wunderschönen oberbergischen Wäldern und tollen Meeren und einer sauberen Dörspe und verrückten Tieren und komischen Chamäleons und unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Hautfarben. An dieser Vielfalt, an dieser Kreativität erfreuen sich Menschen. Aber Gott, und das macht uns dieser Psalmschreiber deutlich, ist weit mehr als der Schöpfer. Als die Schöpfung dann aus den Fugen geriet, durch den Menschen verursacht, und das ist ja auch die Situation, in der wir leben, die Schöpfung ist ja aus den Fugen geraten. Es gibt Umweltverschmutzung, es gibt Naturkatastrophen, das war ja nicht so angelegt, wurde Gott zum Retter. Die Verse 10 bis 15. In dem Fall nahm er sich ein kleines Volk und begann eine Geschichte des Heils. Und hier wird jetzt beschrieben, was dieses Volk Israel, was Gott aus Ägypten rettet, erlebt hat. Und da schreibt er, der die Erstgeborenen schlug in Ägypten und führte Israel von dort heraus mit starker Hand und ausgestrecktem Arm, der das Schilfmeer teilte in zwei Teile und ließ Israel mitten hindurchgehen, der den Pharao und sein Heer im Schilfmeer stieß, denn seine Güte währet ewiglich. Gott hat eine Geschichte des Heils begonnen mit Israel und das wird hier beschrieben vom Songschreiber. Er hat gehandelt. Mit starker Hand und ausgestreckten Armen. Gott hat seine Muskeln spielen lassen für sein Volk. Er hat sich mit seiner ganzen Kraft für Menschen eingesetzt. Er hat ein kleines, schwaches Volk erwählt, aus dem später der Heiland kommen sollte. Das Heil kommt aus den Juden. Es ist Jesus Christus, unser Herr und Erlöser. Gott will durch ihn alle Menschen retten. Und gleichzeitig merken wir schon in diesen Texten, Gottes Heilshandeln bedeutet auf der anderen Seite auch immer Gericht für die Menschen, die ihn ablehnen. Damals für die Ägypter, die so stur waren, ja, und 10 Plagen brauchten. Und dann ließen sie endlich gehen und dann haben sie noch gedacht, fangen wir sie wieder ein. Wie kann man nur? Ne? Und dann Schilfmeer. Die Leute wollten nicht auf Gott hören. Und Gott hat dann Gericht geübt. Jesus Christus nahm dieses Gericht auf sich. Es gilt, ihn anzunehmen. Denn wer Jesus annimmt, ist nicht mehr gerichtet. Aber wer Jesus ablehnt, so macht uns das Neue Testament klar, der ist jetzt schon gerichtet. Ich weiß, dass das sehr unangenehm klingt. Aber auch da ist die Bibel unmissverständlich. Viele kennen Johannes 3, Vers 16. Kennt ihr Johannes 3, Vers 17? Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Das klingt noch gut. Aber dann, wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Das klingt auch noch gut. Wer sich aber nicht an ihn hält, der ist schon verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat. Und deswegen ist es wichtig, sein Leben zu betrachten. Wo hat Gott seine Muskeln, seine Hand, seinen ausgestreckten Arm für dich in deinem Leben spielen lassen? An welcher Stelle hat er eingegriffen und dich aus einer Situation herausgeholt, die schwierig war? Gott handelt immer in der menschlichen Geschichte, auch in deiner und meiner eigenen Lebensgeschichte. Wann hat Gott dich von deiner Schuld befreit? Wann war das? Und wie gut war das? Wann hat Gott dich ins Licht gestellt, aus der Dunkelheit? Wann hat er dich wieder nach schwerer Krankheit gesund gemacht? Wann hat er dir aus einer auswegslosen Situation geholfen, in der du dich vielleicht selber oder auch andere reinmanövriert hast? Wann war Gott unserem deutschen Volk gnädig? Er kann und wird uns retten, denn seine Güte währet ewiglich. Der dritte Punkt ist, Gott ist der Heimatgeber. Wie schon gesagt, liegt hier der Schwerpunkt der Predigt. Gott führt erst durch die Wüste. Dabei schlägt er große Könige. Er brachte mächtige Könige um, Sion, Og. Aber dann gab Gott Heimat. Er gab ihnen das Land zum Erbe seinem Knecht Israel. Der an uns dachte, als wir unterdrückt waren, und uns erlöste von unseren Feinden. Denn seine Güte währet ewiglich. Gott schuf eine Heimat für sein Volk Israel. Und Gott schafft uns, dir und mir, auch heute eine Heimat. Hier, an dem Ort, in dem wir leben. Natürlich auch eine himmlische Heimat. Wir haben ja hier, laut Hebräer 13, 14, keine bleibende Stadt. Die zukünftige kommt noch. Und doch, ist ja auch eine Wahrheit, hat Gott uns jetzt in diese Zeit, im Heute, im Hier und Jetzt, eine Heimat geschaffen. Mir in Klein-Wiedenest. Ich weiß nicht, wo du wohnst. Viele wohnen in Wiedenest oder Pustenbach, nee, da wohnt, glaube ich, keiner. Pernze, in der Pernze, ja, kann man beheimatet sein, weil Gott dir die geschenkt hat, eine Zeit lang, dir und deiner Familie. Weh dem, der keine Heimat hat. Wohl dem, der eine Heimat hat. Ist doch super. An dieser Stelle fällt aber auch auf, und dann merken wir so, oder ich merke mir, ist schwierig, der Songschreiber erwähnt, dass Gott die Feinde alle vernichtet. Radikal. Und es handelt sich ja tatsächlich um geschichtliche, erlebte Situationen des Volkes Israel. Wie kann man so eine Textstelle verstehen? Dass Gott hier quasi gepriesen wird, weil er die mächtigen Könige alle umbrachte. Ja, Sion, Og, das ist ja nicht so nice, nicht so nett von Gott. Und ich muss sagen, so eine Textstelle ist für mich eine Herausforderung. Ich habe lange darüber nachgedacht, denn im Neuen Testament heißt es doch, Mensch, liebet eure Feinde. Liebet eure Feinde. Und Paulus schreibt in Römer 12, segnet die, die euch verfolgen. Puh, wie passt das zusammen mit dem Psalm, mit dem Song aus dem Alten Testament? Wir sollen unsere Feinde lieben, wir sollen sie segnen. Dennoch, davon bin ich überzeugt, dürfen wir zu Gott bitten, dass er uns von unseren Feinden erlöst. Wir bitten nicht für den Tod dieser Feinde, wir verfluchen sie auch nicht. Wir wünschen ihnen auch nicht Schlechtes, sondern im Gegenteil Gutes. Aber wir bitten Gott, der Herr und König ist, über Gerechte und über Ungerechte, dass er uns vor schlechten Menschen bewahrt und uns hilft. Wer schon mal in seinem Leben echte Feindschaft erlebt hat, der weiß, wie schlimm das ist. Wenn du mal deinen Nachbarn als Feind hattest, oder deinen Vermieter, oder deinen Chef, oder deine Kollegen oder deine Mitschüler. Man nennt das Mobbing. Wenn du das mal erlebt hast, dann weißt du, dass es Feinde gibt. Auch heute, auch in Deutschland. Menschen brauchen Lösungen für Feindschaft. Wir brauchen Lösungen für Feindschaft. Und die Lösung für Nachfolger des lebendigen Gottes ist, dass wir Gott bitten, uns zu retten von den Feinden. Weil wir wissen, dass Gott sich kümmert um seine Kinder. Er kümmert sich auch um die feindlich gesinnten Menschen, die seine Kinder angreifen. Wir dürfen das abgeben im Gebet. Wir sollen die Feinde segnen. Gott wird für uns kämpfen. Er wird es tun. Er hat es schon getan. Und er wird es wieder tun. Denn seine Güte währet ewiglich. Gott schenkt uns Heimat. Und Heimat bedeutet auch Sicherheit. Deswegen holt er uns aus Bedrängnis, aus Krankheit, aus Angst und aus der Feindschaft heraus. Er kümmert sich bei Arbeitslosigkeit und Unfällen. Er ist der Heimatgeber. Wenn Gott uns Heimat schenkt, dann gilt es aber auch, die Heimat in Besitz zu nehmen. Das war ja einer der größten Herausforderungen für das Volk Israel. Die haben sich nicht getraut, die Heimat in Besitz zu nehmen. Die standen vor dem verheißenen Land und von 12 Kundschaftern waren nur Josua und Kaleb, die gesagt haben, Mensch, lass uns doch da reingehen, da ist sie doch, unsere Heimat. Und die anderen haben gesagt, oh, schwierig, riesengefährlich. Tja, das war's dann mit der Heimat. Gott hat hinterher noch die Heimat geschenkt. Aber auch wir müssen unsere Heimat in Besitz nehmen, die Gott uns schenkt. Und das fällt uns manchmal schwer. Ich rede jetzt von mir persönlich, bin immer ständig auf der Suche nach etwas Neuem, nach etwas Besseren. Ich denke oft an die Zukunft, was dann wäre, was man noch müsste, was ich noch bräuchte. Ich komme nicht zur Ruhe. Ich nehme das Gegebene ja schon für selbstverständlich und deswegen richte ich mich immer nach vorne aus. Und das kann den Blick für das Gute total verstellen. Auf das, was ich schon habe, was Gott mir geschenkt hat, da gehe ich achtlos drüber weg. Für mich ist das Gras auf der anderen Seite des Zaunes immer grüner. Ihr kennt dieses Bild, ja? 3 Kühe. 1000 Quadratmeter Weide hinter ihnen. Wo sucht die das Gras? Durch den dreifach abgesicherten Stacheldrahtzaun auf dem Weg. Ja, man denkt sich als Mensch, ist die doof? Kann man die drehen? Ja? Und so sind wir auch. Oder ich bin so. Ich will dir nichts unterstellen. Ich bin so. Es ist verrückt. Ich habe diese Woche in 2 Mitarbeiterkreisen, deswegen kennen einige die Geschichte schon, eine Geschichte gelesen, die war für den 15. September hier vorgesehen. Ein Mann besaß ein schönes Grundstück mit einem hübschen, wohnlichen Haus drauf. Aber er träumte von einem noch besseren Haus. Schließlich wurde er so unzufrieden, dass er beschloss, sein Anwesen zu verkaufen und sich nach seinem Traumhaus umzusehen. Mit dem Verkauf beauftragte er einen Makler. Nun machte er sich auf die Suche nach einem geeigneten neuen Haus. Eines Tages entdeckte er in der Zeitung ein wunderbares Angebot. Alle Angaben entsprachen seinen Vorstellungen. Als er die näheren Unterlagen anforderte, musste er mit Verwunderung feststellen, dass es sich um sein eigenes Grundstück handelte. Ja, Leute, wir wissen oft gar nicht mehr, schreibt Axel Kühner in diesem Buch, was wir an unserem Alltag, an unserer Arbeit und Familie, Haus und Garten haben. Über die wenigen Kleinigkeiten, die fehlen, haben wir die großen Gaben und das viele Gute ganz vergessen. Das verstellt uns den Blick für das Leben. Die Freude zieht aus, Unzufriedenheit macht sich breit. Gegen die Macht des Fehlenden, die uns beherrschen und negativ polen will, gibt es eine gute Hilfe. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und ich habe diese Woche intensiv mit meiner Frau darüber gesprochen, ja, wie wir ticken. Und dass wir, ach, das müsste man noch, das vermissen wir noch. Und noch ein besseres Auto wäre gut. Und eine bessere Zukunft wäre gut. Und das kann mich so umtreiben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ulrich Müller, ein Gemeindeleiter aus der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Gütersloh, der hat eine Predigt über den Psalm 136 gehalten. Und er schreibt Folgendes. Beim Warten auf das hundertprozentige Glück, das es nicht gibt und nie geben wird, entgeht uns so leicht das 80- oder 90-prozentige real existierende Glück. Das normale Glück übersehen wir so leicht, das schätzen wir oft nicht ausreichend. Einbettung, Heimat und Verortung spielen sich nicht in abgehobenen, heilen, idealen, perfekten, rosaroten Prinzessin-Lilifee-Welten ab. Ich habe gedacht, der Mann hat recht. Er bezeichnet das normale Glück dann später als ganz bodenständige Geschenke. Ehepartner, die ihre Socken im Schlafzimmer rumliegen lassen. Eine Gemeinde aus ganz seltsamen Menschen. Ich ergänze mal, komische Schwiegertöchter, merkwürdige Schwiegereltern, komische Oberberger, interessante Arbeitskollegen, komische Nachbarn. Ganz normal, kann man Glück erleben. Und dann weist er noch auf einen weiteren Fakt hin, den fand ich total interessant. Er sagt, Einbettung, Heimat und Verortung gibt es nicht ohne Verbindlichkeit deinerseits. Der Dramatiker Heiner Müller formulierte einmal ironisch, Heimat ist, wo die Rechnungen ankommen. Ist da falsch geschrieben? Da ist etwas dran. Heimat ist, wo die Rechnungen ankommen. Ja klar, ja, die kennen meinen Briefkasten. Ne? Und das kannst du auf vieles übertragen. Ne? Du zahlst die Steuern in deiner Stadt, deine eigenen Rechnungen und auch auf die Gemeinde kann man das übertragen. Heimat ist da, wo die Rechnungen ankommen. Und er sagt ja schon, Einbettung, Heimat und Verordnung gibt es nicht ohne Verbindlichkeit. Und dann wird Müller herrlich konkret. Und man merkt hier, hier schreibt ein Gemeindeleiter. Er schreibt dann Folgendes. Wer innerlich immer auf Distanz zur Gemeinde bleibt, schreibt er jetzt, kann nicht erwarten, dass sie jemals zu einem wirklichen geistlichen Zuhause wird. Du brauchst ein geistliches Zuhause. Also sei kein Gast, sondern ein festes Mitglied, das dazugehört. Oh Mann, ich habe lauter Schreibfehler drin. Aber naja. Und sei ein Mitarbeiter, der Verantwortung übernimmt und mitgestaltet. Klingt logisch, ne? Und dann geht er auf die Taufe ein. Wenn du zu Gott und seinen Leuten gehörst, das aber nie öffentlich klargestellt hast, dann lass dich doch eben nicht taufen. Und dann geht er auf die Ehe ein. Sei kein Lebensabschnittsgefährte, sondern Ehepartner. Mach dich verbindlich. Gewinne Heimat. Aber die Rechnung kommt auch. Und ich merke, ich brauche diese neue Ausrichtung immer wieder, schon an vielen Stellen meines Lebens. Ich muss mich fokussieren, auch als Nachfolger von Jesus muss ich mich ab und zu wieder neu justieren und du vielleicht auch. Wir dürfen Gottes Freundlichkeit im Jetzt und im Hier nicht für selbstverständlich nehmen. Wir können sie genießen und dankbar sein. Wir sollen sie sogar genießen und dankbar sein, auch in den schweren Zeiten unseres Lebens. Und so schließt dann auch der Psalmschreiber. Der Speise gibt allem Fleisch, jedem, egal ob er glaubt oder nicht. Denn seine Güte währet ewiglich. Und dann fordert er alle Menschen auf, danket dem Gott des Himmels, denn seine Güte währet ewiglich. Gott ist als Herr und König anzuerkennen. Alle Menschen sollen das tun und ihm danken. Er ist der geniale Schöpfer. Er ist der starke Retter, der mit ausgestreckter Hand und erhobenen Arm aus Situationen rettet. Er ist der Heimatgeber. Er ist uns freundlich zugewandt, besonders in Jesus Christus. So schreibt das ja Paulus mal an Titus. In ihm erschien auf unserer Erde, mitten unter uns, die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Und darüber kann man staunen und darüber muss man neu staunen. Mach ein A und nicht ein U. Ja? Betrachte das nicht alles als Krempel, ne? Sondern macht A. Ja? Nimm den richtigen Buchstaben. Gott schenkt uns doch so viel. Gott ist freundlich zu uns. Er ist der Kümmerer, nicht der Laufenlasser. Er ist dir nah und nicht fern. Er schenkt Freiheit und nicht Einengung. Jesus liebt uns. Es ist so wahr. Nimm das nicht als selbstverständlich. Don't take it for granted. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.